Erwartungen.
Hallo zum Arusha, Tansania, Auswandernurlaub und Leben im Afrika-Podcast. Heute möchte ich zum Thema Erwartungen einige Sachen mit euch besprechen. Falls jemand etwas sagen möchte, Beiträge hat, Fragen hat etc., einfach unten auf Sprechwunsch klicken und anschließend nach der Freigabe unten auf das Herz gehen und die Hand heben. Ja, Erwartungen. Erwartungen kann man haben, aber wie man so aus der Praxis weiß, werden wir auch öfter mal enttäuscht. Erwartung ist ja, wenn man auf was wartet oder etwas erwartet, dass etwas kommt. Und Enttäuschung ist ja, ja, dass man getäuscht wurde und die Täuschung dann aufgehoben wird. Das ist natürlich ein entscheidender Punkt, wenn man zum Beispiel in ein fremdes Land geht und man hat dann da bestimmte Wünsche oder bestimmte Erwartungen. Und wenn man vor Ort ist, ist plötzlich alles anders, als man sich das vorher vorgestellt hatte. Am Anfang, wo ich mich mit Afrika beschäftigt habe, es waren ja auch andere Länder dabei oder Kontinente und Ländern, andere Länder in anderen Kontinenten oder auf anderen Kontinenten. Ich hatte zum Beispiel für Afrika als erstes immer die Bilder im Kopf, die armen Kinder mit dicken Bäuchen, die vor der Hütte sitzen, im Hintergrund Steppe und Wüste, ringsherum Fliegen, nichts zu essen, dann wird mit der Hand aus dem Reistopf gegessen, weil sie keine, ja, anscheinend kein Besteck haben, nur so ein Alutopf oder sowas in der Art. Und dann fliegen. Die fliegen um die Köpfe, setzen sich an die Augen, die Kinder sitzen teilnahmslos da und gucken in die Kamera. Ja, es gibt sicherlich solche Situationen, aber mir sind sie hier bis jetzt noch nicht begegnet. Bisher waren die Kinder auch zum Großteil angezogen, außer vielleicht, wenn man irgendwo am Pool war und die Kinder gebadet haben und geplanscht. Die meisten können ja hier leider nicht so schwimmen, weil Wasser hier nicht so verbreitet ist. Ja, aber diese Art von Bildern, die man im Kopf hat, vielleicht wenn man es kennt von irgendwelchen Filmen oder Werbespots, diese Bilder, die habe ich hier nicht gefunden. Im Vorfeld hatte ich mir das natürlich auch schon angeschaut. Weil ich ja mit meiner Familie unterwegs bin, ist es überhaupt gut, nach Afrika zu fahren? Kann ich meiner kleinen Tochter solche Bilder aufbürden? Oder sind die Bilder vielleicht gar nicht real? Hier in Tansania gibt es auch Menschen, die sehr wenig haben, aber im Normalfall haben die trotzdem genug anzuziehen und sie haben auch zum Großteil Essen, vor allen Dingen in den Stadtgebieten und in den Dörfern. Es gibt viel Landwirtschaft und die Gegend hier um Arusha ist auch sehr grün. Es gibt natürlich dann in der Trockenzeit auch sehr karge Landstriche. Arusha ist halt klimatisch sehr begünstigt. Das ist wirklich so eine Art kleines Paradies. Da man hier auf 1400 bis 1600 Höhenmetern ist, hat man hier sehr schöne, sehr gute Temperaturen. Es kühlt halt in der Nacht ab. Tagsüber ist es sehr warm. 25 bis vielleicht mal 32 Grad, je nachdem, ob gerade Sommer oder Winter ist. Und dadurch, durch die Abkühlung in der Nacht auf 12 bis 15 Grad, vielleicht auch mal 18 Grad, wenn jetzt ein paar sehr warme, trockene Tage hintereinander sind und nicht so viele Wolken am Himmel sind, kann man nachts auch noch ganz gut schlafen. Tagsüber sucht man sich dann natürlich schon mal hier und da den Schatten. Aber im Großen und Ganzen ist es hier sehr angenehm. solche Sachen wie, dass die Kinder keine Klamotten haben und bloß so ein Lappen um die Taille gewickelt ist, habe ich jetzt ja auch nicht erlebt. Oder dass sie bloß eine Unterhose anhaben, was man auch teilweise im Fernsehen gesehen hat. Das kommt ja gar nicht vor. Im Regelfall sind die Leute gut gekleidet, auch sauber gekleidet. Wenn man natürlich jetzt in den armen Außenbezirken ist, vor allen Dingen da, wo Masai sind, die halt so sesshaft werden, jetzt mehr oder weniger auch gezwungen werden. Auch dort haben die Kinder halt Klamotten an und die sind dann vielleicht auch mal dreckig. Muss man auch dazu sagen, dass man hier immer sehr schnell einstaubt, da es ein bisschen staubig ist. Aber dass die Leute gar keine Sachen haben, das ist auch wieder nur so eine Werbemaßnahme, um halt ja, an Geld zu kommen. Oder die Spendenbereitschaft zu erhöhen. Als ich am Anfang mir Afrika, vor allen Dingen Arusha und auch vor allen Dingen Dar es Salaam aus der Luft angeschaut habe über Google Maps, ui, da habe ich dann diese Rostigen-Wellblechdächer überall gesehen und der braune Hintergrund. Da dachte ich, oh mein Gott, überall Ghettos etc. Dann habe ich natürlich gleich mit den Leuten, mit denen ich ja schon in Kontakt war, beim nächsten Zoom-Meeting habe ich dann mal rumgefragt, ja, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Gibt es da überall Ghettos oder so? Weil wir wollten ja nach Dar es Salaam erstmal fliegen, da unsere Unterkunft in Arusha noch nicht fertig war. Ja, da hatte ich dann, oder da gab es dann Entwarnung, naja, so richtige Ghettos gibt es nicht, aber die Leute leben halt schon relativ einfach in Hütten. Und ja, ich habe da noch gefragt, weil man sieht halt auf Google halt diese rostigen Wellblechdächer und dann sind das bestimmt alles Wellblechhütten oder nur so ein bisschen Holz mit ein bisschen Folie dran oder so. Aber es hat sich herausgestellt, dass die meisten Gebäude halt aus Betonsteinen gebaut sind, teilweise auch mit Stahlbetongerüst. Und natürlich haben die auf dem Dach halt das Wellblech, weil es ist ja einfach günstig. Und im Normalfall sind die Leute auch nicht so viel zu Hause im Haus selber. Da wird eher irgendwo was verkaufen. Und ja, Wellblech ist ja einfach die Standard-Dachabdeckung. Und wenn man eine Weile hier ist, dann weiß man auch warum. Es ist halt kostenlos, kostengünstig. Es speichert nicht so viel Wärme. Das heißt, wenn die Sonnenhitze weggeht, dann kühlt das relativ schnell ab. Und dann ist es halt drin auch nicht so warm. Wenn man natürlich jetzt direkt unter so einem Wellblechdach sitzt, vor allem bei solchen Vordächern, so wie bei Carports oder sowas, dann merkt man schon, wenn die Sonne drauf brezelt, dann wird es da drunter richtig heiß. Aber wie gesagt, ist die Sonne erstmal weg und das ist ja hier 12 Stunden am Tag der Fall. Dann kühlt es auch wieder ab und das ist dann angenehm, wenn das Haus nicht so stark aufgeheizt ist. Dass das Wellblech halt rostig ist, ist auch ganz normal. Es regnet halt ja relativ wenig. Da ist dann immer noch ein bisschen salzige Luft. Da geht das dann relativ schnell, dass die Sachen anfangen zu rosten. Aber die Dächer halten halt ewig, weil das Blech halt auch nicht einfach kaputt geht. Das Durchrosten dauert auch sehr, sehr lange, auch wenn es nur ganz dünn ist, da einfach fast kein Regen fällt. Und da muss man sich mal überlegen, okay, die Bilder, die man jetzt im Kopf hat oder was man in den Nachrichten gehört hat, vielleicht auch mal überprüfen, wer ist vor Ort, kann mir jemand Informationen dazu geben? Ja. Gibt es da irgendwelche, ich sage jetzt mal, Gegenanzeigen zu den Gedanken, die man im Kopf hat? Das sind ja auch, ich sage mal, gewisserweise Ängste, die vielleicht dann da durchkommen. Und dann kann man die Sachen halt auch auflösen. Und wenn man sich ein paar Bilder anguckt von Leuten, die jetzt hier regelmäßig Videos machen, dann sieht man halt auch, dass ja, diese Wellblechdächer eigentlich relativ weit verbreitet sind, aber halt nicht unbedingt auf das, was da drunter ist, schließen lassen. Und dass hier alles immer so ein bisschen bräunlich ist, liegt halt an dem Staub. Den hat man hier wirklich ausgiebig. Ja, also wenn ich mit meinem Auto die Straßen lang fahre, dann sind ja halt fast alle Staubstraßen, Rough Roads. Dann sammelt er sich natürlich am Auto, wird aufgewirbelt und umso näher man an der Straße ist, umso mehr Staub hat man ringsrum. Und da es halt nicht so oft regnet und die Straßen halt nicht befestigt sind, ist der dann natürlich auch allgegenwärtig. Ja, ich habe jetzt auch schon gesehen, wir haben jetzt hier auch ein paar Zuhörer, wer sprechen möchte, der oder was beitragen möchte, der kann seinen Sprechwunsch äußern, dann kann ich euch freischalten und kann eure Fragen beantworten oder noch Beiträge machen. Hallo Günther, hallo Simon. Ja, genau. Was für mich ja auch wichtig war, ich habe ja Kontakt aufgenommen zu Leuten, die schon hier wohnen. Und ja, wie ist es hier mit Unterkünften? Also vor allen Dingen für uns Europäer halt, was haben wir hier für Toiletten? Sind die brauchbar oder hat man nur ein Loch im Boden? Hier findet man ziemlich viel. Loch im Boden gibt es auch, aber das ist halt trotzdem relativ modern. Das ist dann auch so eine Blech- oder Keramikgeschichte, die einfach im Boden eingelassen ist. Kommt aus dem arabischen Bereich, gerade im Bereich Sansibar bei El Salam. Gibt es ja die Toiletten, die eher so arabisch sind, so eine Hock-WCs. Wenn man jetzt aber hier nach Häusern sucht, findet man halt auch europäischen Standards. Und auch Tansania, die ja, über mehr Geld verfügen, haben oft eine europäische Toilette. Auch die ein oder andere Gastronomie ist ebenfalls mit einer europäischen Toilette ausgestattet. Also, da kommt man ganz gut klar. Und man hat auch dann dadurch auch Zeit, sich an die Alternativen zu gewöhnen. Falls man mal in Gebiete kommt, wo es vielleicht keine richtigen Toiletten oder sowas gibt. Was hier halt nicht so verbreitet ist, zum Beispiel Toilettenpapier, das gibt es dann nur spärlich, aber das kann man relativ einfach selbst mitnehmen. Wenn es mal Toilettenpapier gibt, das ist halt auch komplett durchnässt, weil oftmals, ja nicht oftmals, aber bei etwas besseren Restaurants, die jetzt eher auch für Europäer schon ein bisschen ansprechend sind, die haben meistens eine Po-Dusche neben der Toilette hängen. Das kommt wahrscheinlich auch aus dem arabischen Bereich. Und da kommt es halt oft vor, dass da einfach mal alles vollgesprüht ist und dann ist einfach ja, alles ein bisschen nass. Das ist ein bisschen der Standard hier. Wenn man dann bei etwas abseits liegenden Restaurants oder ja, gastronomischen Einrichtungen ist oder auch Läden, die haben dann teilweise bloß einen Eimer dastehen mit Wasser und da ist dann so eine Schöpfkelle drin zum Händewaschen oder Hand nass machen und Po waschen. Deshalb sollte man halt auch ein bisschen selber hier auf die Hygiene achten. Beim Essen sollte man auch darauf achten, ja, dass sich vielleicht nicht alle hier die Hände waschen. Das ist natürlich ein bisschen ein hygienisches Problem für uns verwöhnte Europäer. Und da, ja, dadurch gibt es wahrscheinlich bei einigen Leuten auch manchmal die Probleme, dass wenn die jetzt irgendwo ins Restaurant gehen oder sowas, dass sie dann irgendwie ein bisschen Magenrummeln haben oder sowas danach. Prinzipiell weiß man aber schon, welche Restaurants jetzt ganz gut sind und wo man die Toiletten vorfindet. Das kriegt man auch raus, gerade wenn man jetzt ein paar Leute aus der Community hat und dann weiß man auch, wo halt die Hygiene wenigstens halbwegs passt. Was halt hier auch sehr weit verbreitet ist, was auch ganz gut ist, dass man halt so Wassereimer stehen hat, wo man sich dann direkt die Hände waschen kann. Das findet man bei jeglicher Art von Gastronomie eigentlich immer in der Umgebung. Vielleicht ist es allerdings auch nur vom Corona, dass es so einen Hype gegeben hat für die Dinger, das kann ich jetzt nicht sagen. Meistens ist da auch antibakterielles Handwaschmittel dabei. Das ist ja auch halt sehr verbreitet. Und dann kann man sich da direkt die Hände waschen, braucht man auch nicht unbedingt eine Toilette oder sowas aufzusuchen. Finde ich eigentlich auch immer ganz praktisch. Ja, es ist hier von den Erwartungen her, also für uns war es sehr, sehr wichtig, dass wir hier mit dem Essen halt auch klarkommen. Ich bin ja normalerweise zu Hause auch so der Hobbykoch gewesen. Und als Koch oder Hobbykoch ist man natürlich auch immer, ja, man kann alles selber kochen. Aber die Frage ist natürlich, was wir jetzt nicht bedacht haben, dass wir unsere Zutaten gar nicht so einfach bekommen haben. die wir halt zum Kochen brauchen. Tansania zum Beispiel benutzen sehr, sehr wenig Gewürze. Und sie haben auch Vorlieben für Essen, wo wir als Europäer oder Deutsche vielleicht auch nicht unbedingt die, ja, den Geschmack für haben. Also als Hauptessen ist halt hier Ugali. Da gehen die voll drauf ab und das finden die super lecker. Also sehr viele finden Ugali super lecker. Ugali kommt ursprünglich von einer Wurzel. Das ist die Cassava-Wurzel. Mir wurde jetzt auch gesagt, die darf man nicht roh essen, weil da ist die auch giftig. Wobei ich da auch nicht ganz sicher bin. Diese Cassava-Wurzel wurde aber in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr durch Mais ersetzt und dadurch essen die auch sehr viel halt Maisbrei. Und das ist halt hier Ugali Cassava oder Mais oder eine Mischung aus den beiden Sachen. Sehr fein gemahlen meistens. Und wenn man das halt ja, kocht, dann kriegt man so eine Art fester Kartoffelbrei. Ist halt ein bisschen trocken, meiner Meinung nach. Und da sie halt sehr wenig Salz oder manchmal überhaupt kein Salz verwenden, ist es für uns auch geschmacklich halt nicht so der Hit. Wobei dieses Cassava schmeckt auch super gut, einfach nur als frittierte Würfel. Das ist wirklich sehr lecker. Da habe ich es dann auch gegessen und es war, ja, eins ist eigentlich eins meiner Lieblingsessen, aber ist halt auch sehr schwer zu bekommen in den Restaurants hier, weil es halt ein einheimisches Essen ist. Wir gehen ja meistens in Restaurants, die so ein bisschen mehr auf Tourismus ausgelegt sind oder auf europäische Küche. Ja, und da findet man es dann halt wieder seltener. Was hier halt im Restaurant halt interessant ist. Man hat im Restaurant die Karten, teilweise auch nur Karten für ja, lokales Essen. Oder alle Karten sind in komplett in Swahili. Oder man hat halt die Karten für die Touristen, die sind halt dann in Englisch. Und das ist halt, wenn man jetzt eine Karte hat in Swahili, ist natürlich immer schwer rauszukriegen, welches Essen steht denn jetzt dahinter. Und welches Essen ist halt ja, für uns Europäer auch geschmacklich geeignet. Also ich habe hier auch öfter mal Bohnen gegessen oder halt Ugali probiert oder Kochbananen. Die sind für uns halt oft sehr neutral vom Geschmack. Wobei, wenn die Bananen, Kochbananen gut zubereitet werden, frittiert, dann schmecken die schon fast wie Pommes frites. Und dann kann man die auch wirklich essen. Man findet hier auch Kartoffeln. Kartoffeln sind auch sehr lecker. Als ich das halt festgestellt habe, da war ich echt froh, weil ja, Kartoffel war früher immer eins meiner Hauptnahrungsmittel. Die Kartoffeln sind hier meistens jedoch mehlig kochend oder man geht da zu den großen Supermärkten, wenn die dann einen Stand haben für europäische oder ja, Küche, die jetzt eher so westlich orientiert ist, dann gibt es da teilweise auch diese kleinen festkochenden Kartoffeln. Da kann man dann auch mal leckere ja, Rosmarinkartoffeln oder sowas dann machen, die ein bisschen mehr Biss haben. Kartoffelbrei ist ja aber sehr, sehr gut zu machen. Auch Pommes ist sehr weit verbreitet, essen die Tansanier auch sehr, sehr gerne. Ja, vom größte Herausforderung fürs Essen war, an die ganzen Gewürze zu kommen, auch teilweise die Namen. Einige Namen sind Englisch, einige Namen kommen aus dem arabischen Raum. Was wir sehr lange gesucht haben, war Muskat. Da sind wir irgendwann drauf gekommen, heißt Nutmeg. Muss man erstmal wissen. Ist natürlich für Kartoffelbrei und Blumenkohl und so, ist das ein sehr leckeres Gewürz und auch um Soßen zu machen, super gut. In dem Sinne war es dann halt. Ja, wir haben halt quasi 3 Monate gebraucht, um ja hier auch unsere Küche langsam durchzusetzen. Wenn man jetzt abseits wohnt von den Städten, da hat man dann nicht so einen großen Zugriff. Das ist dann auf so Lebensmittel, die man so gewohnt ist. Da muss man dann schon ein bisschen mehr Richtung Gemüse gehen und auch die Local-Gemüse. Da werden oftmals bloß die Blätter von Pflanzen genommen und zu jedem Blatt gibt es dann, oder zu jedem Gericht gibt es halt irgendwelche Blätter, die da gerne gegessen werden. Da bin ich jetzt auch noch nicht so in dem Thema drin, wie die ganzen Pflanzen heißen und so. Da, wir haben zwar hier zwei Gärtner bei uns auf dem Grundstück, mit denen man auch so ein bisschen reden kann, aber für die ist das alles übersetzt Spinat. Spinat. Grundsätzlich ist alles irgendwie Spinat, was irgendwie grün ist. Ja, und manchmal sagt er dann, ah, das ist für Pork, das ist für Goat, das ist für Rind. Ist auch kein Problem dann, aber für uns schmeckt das eigentlich nicht. Wenn dann der Bruder von der Eigentümerin des Grundstücks hier vorbeikommt, der sagt dann immer, ach nein, das esst ihr nicht, könnt ihr nicht essen, ihr braucht was anderes und habt dann immer eine Tasche dabei, wo dann irgendwas drin ist, Sellerie, Staudensellerie oder richtiger Salat. Ja, Salat wächst halt auch nur sehr spärlich. Liegt einfach daran, dass, also es gibt zwei Gründe. Einmal ist es viel zu warm. Das mag der Salat nicht beim Keimen. Und zum anderen wächst er sehr schnell aus. Das heißt, man hat nicht so viel Ernte, weil er einfach in die Höhe schießt durch die großen Temperaturen. Ja, da muss man dann schon ein bisschen landwirtschaftlich begabt sein, um das hinzubekommen. Oder es ist halt, wie gesagt, abhängig von der Region, in der man ist. Da kann man dann schauen, je nach Region, was kann ich da am besten anbauen oder was muss ich machen, damit ich halt meine Pflanzen da irgendwie zum Wachsen bekomme. Es gibt hier sehr viele Pflanzen aus, ja, ich sag jetzt mal aus der westlichen Welt. Gibt halt, wie gesagt, Einschränkungen beim Wachsen. Tansania ist halt ein Land, was sehr viel Saatgut produziert für Europa und Amerika. Das liegt halt daran, dass die Temperaturen hier so sind, dass man das ganze Jahr mit den richtigen Gewächshäusern und Methoden auch alles Mögliche anbauen kann. Und das haben natürlich große Konzerne für sich entdeckt und die stellen dann in irgendwelchen Gewächshausfarmen auch irgendwas her. Und deshalb ist es hier auch eigentlich immer die Frage, wo kriege ich mein Essen her und wie viel bin ich da bereit dafür zu bezahlen. Da kann man eigentlich schon eine Menge bekommen. Was für uns halt noch wichtig war, war Getreide. Da wussten wir aber schon, dass es halt schwierig wird. Also Weizen gibt es hier relativ viel. Der kommt aber auch großteils nicht von hier. Der meiste Weizen, der kommt halt aus dem arabischen Bereich und auch Ukraine war vor dem Konflikt ein großer Getreidelieferant. Weißrussland, Russland, ja, so aus der Ecke kam viel Getreide, vor allen Dingen halt Weizen. Und der ist vom Kostenfaktor her auch nicht so teuer. Da liegen wir ungefähr bei 6 Euro für 5 Kilo, also ein bisschen mehr als 1 Euro das Kilo. Und Trockenhefe gibt es ja auch. Also man kann auch erstmal ohne Sauerteig zu machen auch relativ schnell sich mal ein Brot zaubern, was hier sehr wichtig ist. Wo wir aber dann schon an unsere Grenzen gestoßen sind, war quasi Brotaufstriche, weil die sind hier relativ teuer. Und man kann sie halt auch nicht überall kaufen. Da wieder, wenn man den richtigen Supermarkt hat, alles kein Problem. Da gibt es jede Menge Zeug zu kaufen. Die Frage ist, will man das essen? Also wie man früher, wo wir in Deutschland waren, die letzten 5 Jahre oder 7 Jahre eigentlich schon fast 100% auf Bio-Lebensmittel. Haben auch probiert, regionale Lebensmittel zu bekommen. Also am besten bio-regional. Das ist hier natürlich schwierig, wenn ich jetzt hier eine Butter kaufe, dann selbst wenn die jetzt von Kerrygold oder irgendeine Marke, die in Deutschland vielleicht eine gute Qualität hat, vom Geschmack oder sowas, die sind jetzt nicht vergleichbar mit den Lebensmitteln, die wir aus Deutschland kennen. Also in Deutschland hält ja so eine Butter im Regelfall, glaube ich, so 6 Wochen oder 10 Wochen und dann ist sie abgelaufen. Wenn man jetzt hier eine Butter kauft, dann hält die bis zu 3 Jahre. Und da ist dann schon die Frage, was ist da reingekippt, damit die Butter halt 3 Jahre hält. Und dann kommt als zweiter Punkt noch dazu, hat in der Zeit, weil die Butter dann auch teilweise wirklich schon 1 Jahr alt ist, hat in dem ganzen Jahr auch die Kühlung funktioniert. Die Lebensmittel wie jetzt Butter oder Käse, die kommen teilweise wirklich aus Europa oder aus Indien. Aus Indien kommt ja auch sehr viel, teilweise auch China und andere asiatische Länder. Manche Sachen kommen auch aus Kenia. Das ist dann wirklich die Sache, wie lange lag das Zeug in irgendeinem Container, war die Kühlung intakt, wie ist die Qualität, wenn es jetzt im Supermarkt gelagert wird, weil die Afrikaner natürlich selber diese Produkte gar nicht essen oder nur sehr wenige, haben die da auch keinen wirklichen Bezug zu. Und wenn die natürlich derartige Produkte essen, wie jetzt Butter, die schon ein Jahr alt ist, dann wird sie denen eventuell auch nicht schmecken und werden das auch nicht nochmal probieren zu essen. Und dann hat man natürlich ja, öfter mal so das Problem, dass man so ein Jahr altes Butterstück halt aufpackt und dann vergeht einen schon alles, weil unter der Folie dann schon Schimmel ist und der Geruch einen schon umhaut. Aber man findet dann auch hier so kleine regionale Erzeuger, die irgendwie teilweise auch inspiriert wurden von Europäern. Und da kriegt man dann auch Produkte in besserer Qualität und teilweise auch zu viel besseren Preisen. Also hier ein Stück Butter im Supermarkt kostet 500 Gramm in etwa 10 bis 12 Euro. Wenn man jetzt die Butter beim kleineren Händler kauft, kriegt man sie vielleicht sogar auch schon für 6 Euro. Und hat dann manchmal auch eine Qualität wie in Europa, wobei die Qualität halt meistens nicht durchgehend super ist. Wenn man die richtigen Läden oder richtigen Kontakte hat, findet man dann irgendwann auch die etwas besseren Sachen. Ganz mit Deutschland vergleichbar ist leider nicht. Was hier halt auch gerade bei Butter, die ist halt oft mit Salz versehen, um die haltbarer zu machen. Gibt dann aber auch einen guten Kontrast zu dem hiesigen Brot, weil da ist immer ein bisschen zu viel Zucker drin. Das war immer schon so, für jemand, der halt wenig Zucker isst, der denkt man immer schon, man isst halt Kuchen. Genau. Ich habe viele Videos gesehen im Vorfeld von Leuten, die halt nach Tansania gekommen sind. Da ging es ja auch gerade um diese Preissteigerung, dass alle leer sind und dass man in Afrika jetzt überall Hunger leidet und so was. Also die Supermärkte hier sind im Regelfall sehr die Produkte sind auf allen möglichen Ländern auch abgestimmt. Man findet halt sehr viel für den afrikanischen, indischen Markt, weil hier auch sehr viele Inder sind. Das sind auch Chinesen hier, aber die halten sich mehr oder weniger zurück. Habe auch mit einigen Einheimischen schon geredet. Die Chinesen, die machen mehr so ihr eigenes Ding und sind unter sich. Die Inder, die haben ja sehr oft die großen Ladenketten, weil die halt sehr gut in der Organisation sind. Und halt auch geschäftlich sehr leistungsfähig sind. Tansania ist ja ein Land, was auch jahrelang sehr starken Kommunismus hatte und Sozialismus hatte. Und das merkt man halt, dass hier sehr viel Organisation fehlt. Gerade bei den meisten Locals ist halt wirklich so, dass sie sich nicht lange organisieren können, weil sie halt wahrscheinlich auch sehr lange viel ja, geschenkt bekommen haben. Was natürlich dann auch nicht funktioniert hat. Wir haben erst vorgestern mit jemand geredet, der ist hier geboren, kommt ursprünglich aus der Schweiz, ist halt also schon sehr, ist aber schon sehr lange hier, also schon seit über 70 Jahren, glaube ich, ist jetzt schon, genau. War ein paar Mal in Europa, aber hauptsächlich hier. Und er hat halt auch berichtet, wie so die Zeit vorher war. Und da war es hier schon schwierig, einen Kasten Bier zu bekommen, weil man dazu einen Berechtigungsschein gebraucht hat. Und zusätzlich noch einen leeren Kasten mit Leergut drin. Sonst gab es gar keine Chance, irgendwie an irgendwas ranzukommen. Und dann waren die Sachen halt sehr teuer und die Familie war halt auch im landwirtschaftlichen Bereich tätig. Die haben eine Kaffeeplantage gehabt und irgendwann ist der Kaffeepreis halt hochgegangen. Und dann wurde das halt eins zu eins auf die Steuern umgesetzt. Und dadurch gab es hier auch für die Tansanier sehr wenig Anreize, die Produktion wirklich hochzubringen, um Geld zu verdienen, weil es quasi staatlich reglementiert war. Das ist jetzt aber in den letzten Jahrzehnten jetzt nicht mehr der Fall gewesen. Es gibt hier viel Business und das wird auch besser von den Angeboten. Liegt auch sicherlich daran, dass die Nachbarländer sehr viel ja, Druck ausüben, dass hier auch die Regierung schon inzwischen teilweise Regulierungen machen muss. Es wurden zum Beispiel die Hähnchen reguliert, weil die halt aus Kenia gekommen sind. Und das war natürlich für die ja, lokale Bevölkerung problematisch, wenn jetzt die ihre Hühner halt im Garten halten hier und dann kommen die Hähnchen aus der Massentierhaltung aus Kenia. Dann geht natürlich der Absatz runter und das Geld fließt halt ins Ausland ab. Und das hat dann die Regierung anscheinend auch unterbunden. Und hier gibt es auch, ja, mit den Eiern ist halt ähnlich, also auch die Hühnereier. Ist halt so, dass auch viele Leute halt die Local-Eier halt bevorzugen, aber es gab natürlich einen Preiseinbruch und jetzt seitdem das quasi irgendwie reglementiert ist, dass halt nicht mehr so viel eingeführt werden darf, sind die Preise wieder ein bisschen hochgegangen. Ja, so einen Eiermangel habe ich auch noch nicht wirklich erlebt, da gibt es immer genug. Aber auch da gibt es halt oft Qualitätsunterschiede. Dafür ist es hier relativ einfach, auch seine eigenen Hühner im Garten zu halten. Da die Hühner hier als ja, Nutztiere gelten, wie in Deutschland vielleicht eher ein Hund und eine Katze. Deshalb ist auch immer wichtig, wenn man jetzt hier eine Wohnung sucht oder so, muss man ein bisschen schauen. Da steht dann oft drauf, Haustiere sind halt verboten. Und dann sollte man vielleicht abklären, was derjenige immer unter Haustieren versteht. Weil wenn man jetzt denkt, okay, ich habe jetzt die Erwartung hier, dass sie mal meine Lebensmittel halt selber machen kann und auch möchte. Jetzt kriege ich aber hier so einen Mietvertrag, da steht drin, Haustiere sind verboten. Ja, hier zählen aber Kühe und Schweine und alles andere, Ziegen, Schafe etc. Das zählt halt hier auch oft unter Haustiere. Und Hühner sind im Regelfall, wenn das Grundstück halt eine gewisse Größe hat für die, und da ein bisschen Grünzeug drin ist und nicht gerade ein Ziergarten ist, sind meistens kein Problem. Also Hühner kann man hier durchaus sich zulegen. Und ja, mit Ziegen und so, das ist eine andere Sache, weil da muss man auch schauen, bekommt man genug frisches Essen für die Tiere, weil gerade Ziegen und Kühe, die brauchen eine Menge Gras. In der Trockenzeit ist es dann halt hier eventuell ein bisschen problematisch. Und die Kuhrassen, die es hier gibt, die sind jetzt zwar nicht vergleichbar mit den europäischen Rassen oder Rinderrassen, die sind halt auch eher mager, oftmals sehr alt, wenn die hier noch rumlaufen. Das sind halt nicht so wie in Deutschland, wo es ganz junge Viecher sind. Die haben halt ein längeres Leben, laufen dann hier durch die Gegend, fressen halt alles Mögliche weg. Unter anderem fressen sie teilweise auch die Maisfelder leer. Ich weiß noch nicht so, ob das, weil uns hier nebenan hat man halt auch so ein Maisfeld, da sind dann die Kühe auch immer drüber gerannt. Ich weiß jetzt ja auch nicht, ob das Maisfeld den gleichen Leuten gehört wie die Kühe, ich vermute halt nicht. Inzwischen hat der Besitzer eine Mauer drum gebaut. Jetzt kommen die Kühe halt auch nicht mehr drauf. Dadurch ist halt auch das Fleisch hier eine andere Qualität. Also wenn man jetzt wirklich ein Gourmet ist und man möchte halt wirklich zartes Rindfleisch haben, dann muss man schon schauen wieder, wo man das herbekommt. Von den einheimischen Kühen ist natürlich schwierig, so Fleisch zu bekommen. Das ist eher festes Muskelfleisch. Geschmacklich auch viel intensiver. Wobei es jetzt, ich finde es halt auch angenehm. Wobei als Steak mag ich das jetzt nicht unbedingt essen und Braten habe ich mir hier auch noch nicht wirklich gemacht. Wir hatten schon mal ein paar Ossobuckos probiert zu machen, die waren auch sehr gut, aber man hat dann halt immer wieder feste Bereiche dazwischen, die man kaum beißen kann. Die Lokus essen es trotzdem gerne. Ja. Ist halt Gewöhnungssache, auch eine Art, die Art der Zubereitung spielt halt eine Rolle. Ja, wir hatten hier zum Beispiel einmal das Thema Bohnen. Ja, wenn wir jetzt hier auf 1600 Meter sind, die Sachen muss man irgendwie länger kochen und meistens sind die Bohnen dann auch älter und dann ist halt auch wieder oder vielleicht auch trockener, aber es ist halt viel wärmer. muss man manchmal deutlich länger kochen. Also wir haben schon mal Bohnen gehabt, da haben wir 4 Stunden lang gekocht, bis die halbwegs weich waren. Die waren dann aber immer noch bissfest. Ja, also man muss sich ein bisschen an die Sachen gewöhnen. Und auch die Sachen halt, ja, anschauen, die wirklich hier wachsen und auch die Einheimischen essen und dann mal schauen, dass man halt da vielleicht eher in die Richtung geht. Avocados hier im Local-Bereich, eine normale Avocado, wie man sie aus dem Supermarkt kennt, von der Größe her, kosten hier umgerechnet um die 20 Cent. Als Mosungo kosten die dann manchmal auch 40 oder 80 Cent, aber im Regelfall, wenn es jetzt keine große Avocado ist, die dann wirklich schon so wie zwei, drei Fäuste ist, kriegt man die halt auch für 500 bis 1000 Schilling. Manchmal gibt es noch Unterschiede zwischen verschiedenen Händlerarten. Supermärkte sind recht teuer, haben halt dann auch teilweise Importware, Zitronen aus Spanien oder sowas gibt es da manchmal. Die sehen dann auch super aus, sind wahrscheinlich auch wieder gesprüht. Wenn ich jetzt die Local-Zitronen kaufe, zahle ich halt nur ein Drittel oder die Hälfte, wie jetzt halt so eine spanische Zitrone im Supermarkt. Und wenn ich sie jetzt am Straßenrand kaufe, bei so einem kleinen Shop, dann ist es teilweise nur noch ein Fünftel oder so. Kriege ich manchmal auch einen Kilopreis. Wenn man den Händler kennt und der macht jetzt keinen Mosungo-Preis, dann kriegt man manchmal auch ein ganzes Kilo für das, wo man im Supermarkt vielleicht eine große spanische Zitrone halt kriegen würde. Ja, Karotten gibt es hier sehr viele. Karottenzeit ist jetzt Arusha-mäßig und wird wahrscheinlich hier für ganz Ostseite gelten. Juni bis ja, ungefähr so Dezember. Da gibt es richtig viele Karotten und auch richtig große Karotten. Vor allem so November, Dezember waren das alles Riesendinger. Zahlt man dann pro Karotte je nach Größe so 1 bis 2, manchmal 3 Cent umgerechnet. Und wenn man jetzt ein bisschen teure Preise hat, kommt man vielleicht mal auf 6 Cent hoch. Ist jetzt auch nicht so das Problem. Ananas haben wir jetzt die letzte Zeit auch viel gegessen. 80 Cent für eine Ananas. Wenn es jetzt ein Riesenananas ist, kann ja auch mal ein bisschen teurer sein. Ja. Eier kosten um die 10 Cent pro Stück. Da ist immer ein bisschen schwierig rauszubekommen. Es ist ein Local-Ei oder ein Batterie-Ei. Man sieht es manchmal an der Farbe, aber so richtig voll ist es auch nicht, weil hier manchmal sehr, sehr, sehr weißes Eigelb. Ja, genau. Wichtig ist hier halt auch, dass es halt keine so richtigen Standards gibt. In Deutschland ist ja alles irgendwie durchgenormt. Und wenn man jetzt in den Supermarkt geht, dann hat man so seine Erwartungen, wie halt da das Essen halt aussieht. Aber hier in Afrika gibt es halt fast keine Normen und Standards. Und das ist natürlich dann auch für die Preisfindung immer ein bisschen problematisch. Man muss ja halt selber ein bisschen gucken, und auch wissen, was es ungefähr wert, wie viel bin ich bereit dafür zu bezahlen. Und muss dann vielleicht mit den Leuten auch mal ein bisschen handeln. Wobei man aber auch schauen soll, dass man nicht zu weit runter handelt, weil viele von den Leuten nicht gut rechnen können. Ist zum einen der fehlenden Schulbildung geschuldet, die gerade bei den kleinen Shops halt, das sind oft Leute, die haben halt nur so ein bisschen Grundschule gemacht und sind dann aus der Schule raus, weil das Schulgeld hier natürlich schon ein bisschen anspruchsvoll ist für die meisten. Das können viele aus dem unteren Sektor nicht wirklich bezahlen. Und die Standardschulen, die relativ günstig sind, die sind ja, die sind nicht so gut. Da müssen die Leute trotzdem noch die Schuluniform und das Schulmaterial kaufen und da reicht es dann teilweise auch nicht für. Das Schulsystem an sich ist ja vom, da gibt es ja quasi von Kindertagesstätten mit Schulangebot, dann kommt halt die, geht's weiter über die Primärschule. Dann kommt die Secondary School und ab der Secondary School ist ja der Unterricht schon zum Großteil in Englisch. Wenn man jetzt aber in einer Gegend halt wohnt, wo halt jetzt ein bisschen abseits ist, wo keine Touristen hinkommen und wo nur ein bisschen Landwirtschaft und so gemacht wird und die wirklich bloß kleine Gärten haben, dann werden dir das Geld für so eine Schule nicht wirklich, also von der Secondary Schule nicht wirklich erwirtschaften können. Und dadurch ist dann der Bildungsstand da niedriger. Teilweise haben die Leute dann rudimentäre Suaheli-Kenntnisse nur und eventuell kaum Englischkenntnisse. Und durch die Währung hier, dass das jetzt ja um 4 Euro sind, 10.000 Schilling, ist natürlich krass, dass man die. Da kommt man natürlich gleich dann ziemlich große Zahlen rein mit dem Rechnen. Und dann ist ja auch nicht so wie in Deutschland, dass sie da eine Waage oder sowas haben, die zählen dann die Karotten ab oder ist halt ein Eimer Kartoffeln kostet so und so viel. Und dann ist halt für die Leute oft schwer zu rechnen. Die haben auch oft überhaupt keine Kassen oder es ist schon selten, dass sie auch nur irgendwas aufschreiben, weil es halt gewohnt ist, da kommt halt der Lokal vorbei, kauft halt zwei Karotten und eine Avocado und das war's oder so. Und wir als Europäer sind es halt gewohnt, dann einen ganzen Sack Essen zu kaufen und dann müssen sie plötzlich rechnen und dann auch noch so Heli. Wenn die untereinander sind, benutzen sie halt auch ihre Stammessprachen oder so ein Mischmasch. Und ja, am Anfang, wo wir halt hier waren, haben wir doch dann irgendwie immer Probleme gehabt, weil die sich sehr oft vertan haben mit Hundertern und Tausendern. Also die sagen dann 1.000 und meinen eigentlich 100. Und das ist halt hier oft schwierig bei den Kleinstädten, bei uns in der Umgebung hier haben wir es öfter bemerkt, aber auch in Dar es Salaam in der Nähe waren es halt ähnliche Probleme. Und ja, mit Händen und Füßen kann man sich da verständigen, aber man sollte wirklich immer schon wissen, was es ungefähr kostet. Wenn da auch so ein paar lustige Erlebnisse, also wo man dann auch mal irgendwie Bananen gekauft haben für den irgendwie 20-fachen Preis und danach machen die dann gleich den Laden zu. Für uns ist es natürlich dann trotzdem noch nicht so teuer gewesen. Weil in Deutschland zahlt man auch manchmal 2, 3 Euro für ein Kilo Bananen. Vor allem, wenn sie halt Bio sind und halt mal nicht in so einem Laden, wo das halt vielleicht subventioniert ist, dass die Leute viel davon kaufen. Und im Bioladen geht es ja teilweise, ging es ja damals auch schon hoch bis 4 Euro für ein Kilo Bananen. Und ja, da sind wir hier halt dann oftmals auch drunter gewesen. Am Anfang. Inzwischen passen wir da auch mal auf und jetzt haben wir eigentlich auch mal Bananen aus eigenem Garten. Das ist halt auch mal schön. Da muss man auch mal ein bisschen schauen, wenn man einen eigenen Garten hat und man hat halt Personal. Oh, ist halt auch wieder so, dass beim Personal, dass sie teilweise dann, wenn man halt Bananen hat oder so, dass sie halt die Bananen halt selber wegbringen. Weil wenn du hier Bananen zum Beispiel hast und willst die halt verkaufen, dann musst du eine ganze Staude verkaufen. Die werden hier gehandelt zwischen 4 und 10.000 Schilling, also irgendwas so 1,70 Euro bis 4 Euro für eine komplette Staude. Und dann werden die halt auseinandergenommen und dann werden die verkauft im Einzelnen. Genau, Bananen muss man auch hier noch ein bisschen drauf achten. Es gibt halt zwei Arten von Bananen. Das sind einmal die Kochbananen und dann die gelben Bananen. Hier werden sehr viele Kochbananen gekauft, die werden halt rumgegessen und dann noch zubereitet halt vorher. Oftmals gekocht und später mal frittiert oder gebraten. Und die gelben Bananen, die werden halt so gegessen. Ich habe jetzt aber als meistens gesehen, dass halt die Kochbananen halt gekauft werden von den Einheimischen, die sich selten die gelben Bananen essen. Aber müssen sie ja auch essen, weil werden ja trotzdem verkauft. Ja, genau. Was für uns auch noch wichtig war, war diese ganze Verkehrsgeschichte. Wir hatten ja überlegt, wie können wir uns da vorwärts bewegen, wie kommen wir von A nach B. Und da haben wir natürlich unsere Verkehrsmittel erstmal überlegt, die wir so kennen. Gibt es da einen Bus? Gibt es eine Bahn? Gibt es irgendwie Taxis? Ja, und das haben wir ja auch rausbekommen. Es gibt relativ wenig Bahnen. Es gibt sehr viele Busse, die sind aber nicht mit den deutschen Bussen zu vergleichen. Die fahren halt permanent hier durch die Straßen. Man muss ungefähr wissen, wo man hin muss. Manchmal steht es auch drauf. Es gibt feste Linien und es gibt Busse, die fahren ein bisschen kreuz und quer. Und dann gibt es auch noch Busbahnhöfe. Und von da aus fahren die Busse dann von einer Stadt zur nächsten oder auch längere Strecken. Da kann man gezielt ein Ticket buchen. Das sind teilweise auch sehr luxuriöse Busse, die dann qualitativ hochwertige Sitze haben. Und die brettern auch mit ordentlich Tempo hier über die Straßen. Habe auch schon Vierachser gesehen und so, die vorne und hinten zwei Achsen haben. Die sind relativ komfortabel, weil die hier so eine Huppe überall in den Straßen drin haben. Und die donnern dann teilweise mit 100 km/h die Autobahn-Äquivalente lang, die ja eher so vergleichbar sind mit deutschen alten Landstraßen von der Qualität und von der Größe. Ja. Ansonsten wird hier auch viel noch mit der Hand transportiert. Man sieht oft so irgendwelche Karren, dass die durch die Gegend geschoben werden. Teilweise die Verkaufsstände sind dann so mobil und dann verkaufen die direkt vom Karren, fahren ein bisschen weiter. Dann gibt es immer wieder so Orte, wo so Karren rumstehen, da kann man sich auch Sachen kaufen. Und als Transport ist natürlich hier das Motorrad das A und O. Die gibt es hier seit etwa 7 Jahren, sind wohl aus China reingekommen. Und ja, genauso fährt hier auch die einheimische Bevölkerung, die brettern auf den Motorrädern hier durch die Gegend. sind so kleine Maschinen, ich glaube so 125er bis 250er, wobei meistens eher die kleineren. Und da wird halt alles transportiert. Heute Morgen sind wir zum Brunchen gefahren und als erstes kamen uns dann gleich mal zwei Motorräder entgegen. Das erste Motorrad hatte eine Dreisitzer-Couch hinten drauf, das zweite Motorrad eine Zweisitzer-Couch. Wir haben dann die halbe Straße da reingenommen und sind dann mit 30 km/h über die Buckelpisten gebrettert. Funktioniert auch. Manchmal also was wir letztens hatten, bin ich in der Nacht gefahren. Der wusste wahrscheinlich auch, warum er in der Nacht fährt. Der hat einen kompletten Umzug auf dem Motorrad drauf gehabt. Das war dann quasi der Tisch, der war umgedreht mit den Tischbeinen nach oben auf Gepäckablage. Der Fahrer saß nach vorne drauf. Auf den Tisch war dann der komplette Haushalt aufgestapelt und links und rechts an den Seiten noch dran gebammelt. Und ganz oben auf einem Schrank, der auf dem Tisch stand, stand dann noch jemand und hat einen größeren Schrank festgehalten, damit das Ding nicht halt runterfällt. Und wir sind dann damit durch die Gegend gefahren, nämlich so 10 Minuten hinterher gefahren. Dann hat der Festhalter eine Pause gebraucht. Ja, das war ganz lustig. Sieht man halt immer wieder. Hier gibt es auch so Lastenmotorräder, die haben da hinten so eine Ladefläche von 2 mal 3 Metern dran ungefähr oder 1,5 mal 2,5 Meter oder so. Da wird auch ziemlich viel mit transportiert. Man sieht so kleine Autos, so diese Mini-LKWs, wo es in Deutschland mehr so nur diese Transporter, diese Zwergtransporter halt gibt. Die fahren ja halt auch sehr oft rum. Kann man sich auch mal mieten, wenn man was Größeres transportieren muss. Findet man auch in den Städten zumindest, an jeder Straßenecke. Und es gibt auch in den ländlichen Gebieten immer wieder hier und da mal so einen Ort, wo die dann am Straßenrand rumstehen oder bei irgendeinem Bauhof, wo man Sand kaufen kann oder andere Sachen für Bausteine oder sowas. Und da kann man dann ja, sich das Ding halt ranwinken, beladen. Irgendwo beladen lassen und dann ausladen lassen. Man sollte auch immer auf den Preis achten und auch immer schauen, ob der Fahrer überhaupt Bock hat, Sachen zu beladen. Da kann es manchmal auch passieren, dass er dann irgendwie noch ein paar Leute halt ranholt. Und das ist dann halt preislich, muss man das halt auch nochmal mitkalkulieren. Das ist halt nicht so wie in Deutschland, wo man irgendwie so weiß, okay, Taxifahrer pro Kilometer kriegt er irgendwie 3 € oder was weiß ich, was sie da kriegen. Und dann so und so viel Euro, wenn so und so viele Leute einsteigen, das ist ja alles auszuhandeln. Und wenn die jetzt sehen, oh, das macht ein Weißer oder so, dann kann das auch mal teuer werden. Ja, ansonsten, wenn man die Preise halt verhandelt hat, kann man halt dann auch relativ hart sein. Aber man sollte auch selber überlegen, macht das Sinn, macht der Preis Sinn, ist der Preis fair? Ist in meinen Augen halt ganz wichtig, dass man halt selber da auch ein bisschen mal rechnet, weil auch hier wieder der Fall ist, dass sie sich halt öfter verrechnen und dass wir oft, zum Beispiel wenn man jetzt ein Taxi hat oder so, kann es halt sein, dass derjenige, der das Taxi fährt, das Taxi ja auch nur von irgendjemand sich ausgeborgt hat und Ja, der möchte dann halt auch ein bisschen was haben dafür, dass irgendjemand mit seinem Auto halt fährt und Leute durch die Gegend fährt. Dazu ist noch gekommen, dass der Sprit teurer geworden ist. Ich weiß nicht, wie viel teuer. Also seit wir jetzt hergekommen sind, ist der um ein Drittel halt gestiegen. Und ich weiß nicht, ob der vorher noch billiger war. Und das ist natürlich dann auch wieder der Fall, dass sie sich halt öfter mal halt verrechnen. Wenn man hier mit dem Motorrad fährt oder auch beim Auto kann es halt auch passieren, kann es auch mal sein, dass einem unterwegs halt der Sprit ausgeht und dass dann derjenige erstmal Sprit organisieren muss. Das heißt, wenn man es eilig hat und man hat ein bisschen eine größere Tour zu machen, dann muss man vielleicht auch mal schauen, okay, kann man jetzt ist der Preis halt okay? Hat er den Tank schon voll oder so? Weil manchmal passiert es auch, dass man im Vorfeld was bezahlt hat und dann will er halt beim Tanken halt nochmal Geld haben. Das ist mir auch schon mal passiert. Und ansonsten, ja, funktioniert es eigentlich so, dass ja, Preis vorher aushandeln, vielleicht auch fragen, ob er genug im Tank hat und dann kommt man auch zu seinem Ziel. Im Normalfall haben die Leute auch ein bisschen Ahnung, wo die Straßen frei sind, wo gesperrt sind, fahren aber auch öfter mal die Umleitung. Deshalb wirklich im Vorfeld halt abklären oder sagen, da und da will man hin und drückt denen gleich irgendwie Geld in die Hand. Das funktioniert ganz gut. Manchmal gibt es ja noch Diskussionen, dann kann ich mir auch noch einen anderen suchen, wenn ich der Meinung bin, der Preis, der ist halt nicht gerechtfertigt. Sprit kostet umgerechnet momentan so 1,15 Euro, glaube ich, bis 1,30 Euro. Diesel ist hier teurer als Benzin. Diesel liegt so bei 1,30 pro Liter umgerechnet. Mal nachrechnen. Ja, ein Drittel, ja, vier, ja, 1,30 passt ungefähr. Genau. Ja, schwankt ein bisschen, aber im Großen und Ganzen nur um ein paar Schilling. Genau. Ja. Ja, also prinzipiell zum Thema Erwartungen sind wir eigentlich durch soweit. Also für mich ist halt, es ist halt immer, was hat man für Erwartungen, wie kommt man dahin, was möchte man vorfinden und was trifft man eigentlich ähnlich. Also wir haben für uns halt entschieden, dass Erwartungen oder dass wir eigentlich keine Erwartungen haben, wie es da wirklich aussieht. Wir haben uns versucht, von den Bildern, die wir aus dem Fernsehen kannten, so ein bisschen zu trennen, um hierher zu kommen und das Land wirklich zu erleben, wie es ist. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr großer Vorteil. Wir haben viel erlebt, was wir uns am Anfang nicht hätten vorstellen können. Und wir konnten die Sachen einfach so hinnehmen. Ja, wenn man jetzt in so einen Laden reinkommt und will Fleisch kaufen und dann sind in dem Laden einfach 35 Grad, die drei Kühltruhen, die drin sind, sind ausgeschaltet. Sie sind vielleicht auch noch nicht mal richtig sauber gewischt. Sind in den Ecken vielleicht noch so ein bisschen so Blutreste oder sowas von angetrocknetem Blut drin. Und in einer Truhe ist dann halt Essen drin. Die ist auch relativ sauber und da liegen dann halt so Fleischstücken drin, einfach unverpackt, übereinander gestapelt. Ja, und wenn man dann was braucht halt, dann fischt er das dann raus. Und oft ist es halt nicht tiefgekühlt, wie man es halt vielleicht gewohnt ist. Ja, der Geruch in dem Laden haut einen einfach um. Das sind halt so Erlebnisse, ja, muss man erstmal machen. Ja, und dann überlegt man auch, okay, wir braten das Fleisch halt durch. Dann ist man vorher im Restaurant gewesen und dann regt sich jemand auf von den Leuten, mit denen man unterwegs ist, ja, warum das Steak halt so durchgebraten ist. Weil eigentlich wäre es ja gut, wenn es vielleicht Medium oder so wäre. Oder halt wenigstens noch ein bisschen rosa drin und nicht grau. Ja, wenn man dann in so einem Laden halt drin war, dann weiß man, warum halt die lokale Bevölkerung das halt auch vielleicht lieber durchbrät. Hier wird auch sehr viel Hühnchen gegessen, wobei jetzt hier, da ist dann auch die Hygiene halt nicht so krass, aber ich kenne jetzt hier auch nicht irgendwie, dass hier ständig die Leute mit Salmonellen oder sowas flach liegen. Also ich glaube, in Deutschland wird da auch sehr viel übertrieben. Und ja, die Hersteller von den Reinigungsmitteln und den Utensilien, die ganzen Normen, Erfinder, die wollen ja auch irgendwie ihre Berechtigung da haben. Die hatten ja auf jeden Fall einen Riesenmarkt, aber wahrscheinlich würde es keinen interessieren. Es ist halt auch mit Restaurants halt so, wenn man in Deutschland ins Restaurant geht, dann erwartet man im Regelfall, dass nach ein paar Minuten jemand da war, der zumindest mal nach den Getränken gefragt hat. Das ist hier auch viel lockerer. Getränke kriegt man oft relativ schnell, aber manchmal muss man die Leute auch erstmal motivieren, dass sie mal vorbeikommen. Kommt halt vor. Ist halt vielleicht auch verständlich, wenn man irgendwie einen Stundenlohn hat von irgendwie ein paar Cent oder am Tag halt umgerechnet irgendwie 2 € verdient, dass man da irgendwie 12 Stunden im Restaurant ist. Dass die Leute dann zum einen nicht die Motivation haben, ständig nachzufragen, was jemand haben möchte. Zum anderen sind die manchmal auch fix und fertig. Vor allem, wenn es am Tag davor mal wieder ein bisschen länger geworden ist. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die halt 15, 16 Stunden oder 18 Stunden unterwegs waren. Und teilweise gibt es ja auch keine freien Wochenenden. Dann sind die manchmal echt 7 Tage die Woche oder irgendwie 12 Stunden und mehr. Ja, auf Arbeit. Und das ist natürlich wieder was, wo die Motivation stark drunter leiden kann. Ja, wenn man dann Essen bestellt, kommt es wieder ein bisschen aufs Restaurant an. Gibt Restaurants, die sind relativ schnell, vor allen Dingen, wenn sie in der Stadt sind. Oder da ist so eine Mama, die bereitet das ganz fix zu und hat auch schon vorbereitet. Wenn man aber normale Restaurants hat, die vielleicht ein bisschen abseits liegen und wo halt nicht so eine fitte Mama irgendwie weiß, irgendwie, die hat nicht den ganzen Tag Zeit, Essen zu machen und da ist nichts vorbereitet, dann kann es auch mal sein, dass man dann mal 2 bis 3 Stunden auf ein Essen wartet. Und es ist ja halt auch nicht selbstverständlich, dass das Essen halt ja, regelmäßig kommt, also oder so für alle gleichzeitig kommt, sondern die arbeiten es eher so nacheinander ab. Das führt dann dazu, dass man entweder bekommt plötzlich nach 3 oder 4 Stunden alle Essen, aber die Hälfte von dem Essen ist schon total kalt. Oder die packen das in Folie ein. Das ist zwar eher seltener, aber es kommt halt auch vor, dass halt dann einfach mal über die Pommes frites halt Folie drüber gespannt ist oder über den Salat und dann ist es halt alles ein bisschen matschig und nicht mehr so frisch. Genau, und es kann halt auch sein, dass man irgendwie 2,5, 3 Stunden auf sein Essen wartet und dann kriegt die Hälfte der Leute kriegt ihr Essen und dann heißt plötzlich, ja, mehr Essen war nicht da oder so. Oder der Rest ist halt ausverkauft. Und dann bestellt man halt nochmal nach. Bei mir war es eine Krönung, zweimal neu nachbestellt, weil es zweimal dann ausverkauft war nach 4 Stunden oder so Wartezeit. Und beim nochmal Nachhaken kam dann irgendwie, ja, nee, kommt leider kein Essen mehr, weil die Küche macht jetzt zu. Ja, das ist halt, sind halt andere Gewohnheiten, sage ich mal, hier, wie man sie aus Deutschland halt kennt. Und dadurch kommt es halt auch halt zu Enttäuschung halt von Leuten, die sich halt wünschen, ja, das muss genauso sein wie in Deutschland oder die Qualität muss passen und dann passt das vielleicht nicht. Es ist halt sehr durchwachsen hier. Also man findet, wie gesagt, auch die Restaurants, wo alles ganz schnell geht, wo man viel Auswahl hat. Manchmal findet man Restaurants, wo die Kellner sehr gut Englisch können oder vielleicht sogar ein bisschen Deutsch. Und dann wiederum hat man Restaurants, da weiß man wirklich gar nicht, was man da eigentlich bestellt. Und man versucht sich da mit Händen und Füßen irgendwie zu verständigen und kriegt dann irgendwas. Zum Glück gibt es in den meisten Restaurants Pommes und Hühnchen und dann Chips in der Kuchen kann man hier meistens ganz gut bestellen. Das gibt es fast überall. Ja, und das geht von der Wartezeit eigentlich, dass man meistens so mit einer Dreiviertelstunde bis eine oder Viertelstunde so dabei und dann hat man sein Essen. Ist halt ein bisschen gemütlicher. Wenn man jetzt halt Erwartung hat auf ja, viele verschiedene Sachen, die man aus Deutschland kennt, wie jetzt Essen oder was kann ich hier kaufen, was kann ich mir hier holen und habe dann meinen gleichen Standard wie in Deutschland. dann wird man häufig enttäuscht, zum Beispiel bei Handwerkern. Es ist auch so, dass wenn man sich jetzt einen Handwerker bestellt, ich sage jetzt mal, man zieht ein neues Haus ein, dreht dann den Wasserhahn auf und das Wasser läuft unter dem Waschbecken einfach über die Fliesen, dann ja, versucht man hier irgendwie so ein Local zu finden, Handwerker. Okay, Plumbing heißt das dann hier für irgendwie Wasser- und Abwasserleitungen. Von die Plumbing, der kann das dann vielleicht machen oder halt auch nicht. Der kommt halt dann hin, guckt sich das an und dann braucht er erstmal Geld, um Material zu besorgen. Dann kommt er wieder, baut das irgendwie ein, braucht dann noch Geld für den Transport, weil meistens haben die gar keine eigenen Fahrzeuge. Die holen sich dann so ein Motorrad, haben Rucksack dabei. Wenn man Glück hat, hat er auch eigenes Werkzeug. Wenn man Pech hat, muss man sein eigenes Werkzeug zur Verfügung stellen, sofern man welches hat. Oder er muss sich dann erst Werkzeug halt besorgen. Da kann dann aus so einer einfachen Reparatur vom Wasserhahn oder ein Rohr kann dann schon mal so eine Tagesarbeit werden. Dazu kommt dann, dass vielleicht zwischendurch noch ein paar andere Aufträge fällig werden. Ja, dann wird es halt kompliziert. Ähnliche Erfahrungen haben wir auch bei Autowerkstätten gemacht. Da hat er auch schon, oder wir haben die Lösung, dass halt wir haben jemand gefunden, der Spezialist ist für unser Auto zum Beispiel, und der kommt dann auch zu uns aufs Grundstück. Aber man muss leider auch halt daneben stehen, weil es halt öfter mal vorkommt, dass dann halt irgendwelche, nachdem ein Problem behoben wurde, macht halt irgendwas anderes Probleme. Und wenn man halt einen guten Handwerker hat, ja, dann findet der die Probleme, kann die Ersatzteile gut besorgen. Auch da kommt es dann wieder zu Problemen, wenn man vielleicht mal die falschen Ersatzteile erwischt hat oder so, weil die bei der Ausgabe der Ersatzteile sich vielleicht nicht so gut ausgekannt haben. Und man hat zwar das mit der richtigen Nummer gekauft, aber trotzdem passt das irgendwie nicht rein. Oder das Auto ist schon ein paar Mal umgebaut worden, weil die Ersatzteile halt nicht verfügbar waren. Haben sie einfach von irgendeinem anderen Auto, was so ähnlich war, irgendwas eingebaut. Und dann muss man halt schauen, oder muss der Handwerker oder der Fundi halt schauen, wie kriegt er das halt geregelt. Einige sind da sehr erfinderisch und machen ganz gute Sachen. Und bei anderen haben wir es halt auch schon gehabt, bei unserem Generator zum Beispiel. Wir haben dann die halbe Steuerung ausgebaut. Der hatte eine mechanische Steuerung und eine elektronische und die haben sie dann einfach entfernt. Ist natürlich jetzt das Problem, wenn es nicht der eigene Generator ist, sondern dem vielleicht, der jetzt vielleicht zum Haus gehört oder so, kriegt man vielleicht später deswegen Schwierigkeiten. Deshalb muss man auch immer schauen, dass irgendjemand ein bisschen beaufsichtigt oder dass man vielleicht auch sagt, okay, ich sage lieber dem Vermieter Bescheid, dass der sich darum kümmern soll. Man kann es dann immer noch ein bisschen unterstützen, aber nicht, dass nachher heißt, okay, man hat jetzt den Generator halt kaputt gemacht. Das haben wir halt auch schon von Leuten gehört, die halt was reparieren lassen haben und später hat der Hausbesitzer dann sie dafür verantwortlich gemacht, dass irgendwas im Haus kaputt ist. Das ist ja immer ganz gut, die Eigentümer mit einbinden. Und wenn die haben meistens auch ihre Standardfundis, die kriegen das vielleicht auch schneller auf die Reihe. Und wenn man Sachen selber machen kann, ist es meistens auch geschickt, das selber zu machen, sofern man da ein bisschen Kenntnis hat, Werkzeug und die Zeit. Und dann kriegt man auch die Sachen repariert und die Probleme gelöst. Ja, wenn man jetzt in Europa ist, ist man gewohnt halt, dass man halt seine Wäsche in der Waschmaschine wäscht oder zur Reinigung bringt. Reinigung habe ich auch schon ein paar gesehen, haben wir jetzt noch nicht gebraucht, weil wir keine Anzüge jetzt hier haben. Wir haben eigentlich bis jetzt immer das Glück gehabt, eine Waschmaschine zu haben. Was hier aber auch ganz gut ist, unser Gärtner, der kann sehr gut Klamotten waschen und Schuhe und sowas. Die sehen danach meistens aus, oft aus wie fast wie nagelneu. Das haben die ja teilweise ganz gut drauf. Manchmal kommt es aber auch dazu, dass halt irgendwas beim Handwaschen halt auch beschädigt wird, weil die Klamotten halt nicht mehr so eine richtig hohe Qualität haben, gerade bei Stoffschuhen und sowas. Wenn man da zu viel Wasser nimmt oder die zu aggressiv ist, dann löst sie vielleicht die Sohle ab oder so. Ja, in Deutschland bin ich ja nicht so gewohnt, dass ich die Schuhe so oft waschen muss, aber hier mit dem Staub ist das halt schon ein bisschen, ja, aufwendiger, da muss man schon öfter mal waschen. Leidet natürlich auch so ein bisschen das Material drunter. Aber wenn man die Sachen mit der Hand wäscht, dann ist das meistens von der Qualität her recht gut. Und einige Leute sind da auch richtig schnell und die können halt auch Teppiche waschen und sowas, was wir vielleicht aus Deutschland nicht so gewöhnt sind, aber die machen das hier ganz einfach. Und ja, sind da relativ begabt für. Dafür sind sie halt weniger begabt mit dem Umgang für die Waschmaschine. Also, wenn man jetzt auch eine Haushaltshilfe hat und so, muss man schon ein bisschen aufpassen. Die erste Waschmaschine, die wir hatten, die musste ich dann erstmal zerlegen und reparieren, weil die Kontakte dermaßen verschlissen waren, weil die halt ständig daran rumgedreht haben und alle möglichen Knöpfe gedrückt haben, bis das Ding irgendwie angesprungen hat und irgendein Programm gemacht hat. Ist halt auch nicht so selbstverständlich, dass jeder da weiß, wie es funktioniert und auch so vom Aufnehmen her, man kann den Leuten das teilweise nicht einfach erklären, so dass sie es halt gleich verstehen und dann halt selber auch machen können. Also man kann jetzt zwar Personal halt haben, aber man kann jetzt auch nicht erwarten, dass das alles perfekt funktioniert. Wobei es natürlich auch schön ist. Wir haben jetzt ja hier einen Riesengarten und ohne Gärtner wäre das gar nicht machbar. Ist aber auch eine Frage von der Eigentümerin gewesen, dass hier der Gärtner das alles hier ein bisschen betreut und sich um die ganze Pflanze kümmert. Und dadurch hat man natürlich dann auch nicht so viel Arbeit mit dem Kram. Dann kann man sich auch mal so irgendwie so ein 100 mal 100 Meter Grundstück oder so zulegen, was dann auch einen halbwegs gepflegten Eindruck macht. Und man hat dann auch ziemlich viele Früchte und so im Garten. Wenn man hier Personal hat, ist der große Vorteil, dass man sich um viele Sachen nicht mehr selber kümmern muss. Das ist halt eine deutliche Arbeitserleichterung und man tut natürlich den Leuten ja auch einen Gefallen, wenn man halt den Leuten halt Arbeit ermöglicht und die dadurch ihre Familien ernähren können. Und da geht es halt los über einen Wächter, der vielleicht jetzt hier ums Haus rumläuft und ein bisschen aufpasst und so. Der ist mehr so Abschreckung, weil falls da mal so ein Dieb kommt, das sind oft Gelegenheitsdiebe halt und wenn dann jemand rumläuft, dann haben die schon gar kein Interesse mehr, da irgendwie was zu machen. Weil hier natürlich die Strafen relativ hoch sind. Also ich habe ja auch gehört, dass man theoretisch einen umbringen könnte, wenn er auf dem Grundstück so nichts zu suchen hat. Weiß ich aber nicht, ob das so eine gute Idee ist, sowas zu machen. Dadurch werden die halt auch schnell abgeschreckt und suchen sich dann wieder irgendwo vielleicht was, wo einfacher was zu holen ist, als wenn sie da gleich erwischt werden und dann plötzlich das halbe Dorf da hinter ihnen her ist oder der halbe Stadtteil. Und da halt einen Aufstand macht. Ich weiß ja auch von einigen Grundstücken, da sind die Wachen halt bewaffnet. Hier gibt es auch Sicherheitsdienste, die man mieten kann mit Panic-Buttons und so. Die kommen ja vorbei, wenn man einen Knopf drückt oder wenn auf der Kamera was ist. Das wäre nach Geldbeutel halt, gibt es da verschiedene Optionen. Oder man hat direkt Leute vom Sicherheitsdienst halt auf dem Grundstück, die dann da Patrouille laufen, sich abwechseln und im Notfall auch Verstärkung holen können. Wobei ich das jetzt eigentlich noch nicht wirklich erlebt habe, dass das notwendig geworden ist, dass hier und da mal jemand sich umgeguckt hat und so geguckt hat, wo man was klauen kann. Ja, das kommt halt schon vor. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass zum einen hier sehr wenig Arbeitsplätze sind und einige Leute halt auch Geld brauchen. Vor allen Dingen, wenn sie halt von außerhalb herkommen und nichts haben und keine Kontakte haben oder so, da kommt dann vielleicht auch mal der eine oder andere auf die schiefe Bahn. Im Großen und Ganzen finde ich es hier aber deutlich entspannter als in Deutschland. Ist vielleicht das mit den Diebstählen auch nicht so krass. Aber wenn wir immer wieder mitbekommen, was jetzt in Fußgängerzonen los ist oder jetzt hier Silvester in Berlin, die Aktionen, die hatten wir auch in den Medien groß gehabt oder Kölner Bahnhof oder sowas, sowas habe ich hier noch nie erlebt. Ja, im Großen und Ganzen, wenn man halt Erwartungen hat, kann man enttäuscht werden. Wenn man keine hat, dann erlebt man hier ziemlich viel. Man hat hier wirklich viele Erlebnisse, die man sich erstmal gar nicht vorstellen kann, weil das einfach, ich sage immer, hier ist eine andere Welt. Das ist mit Deutschland halt nicht vergleichbar. Und wenn man natürlich in ein komplett neues Land kommt und hier mit verschiedenen Bräuchen und ganz anderer Kultur, anderen geschichtlichen Hintergrund, dann ist natürlich, ja, die Spanne sehr groß an Erlebnissen, die man hier hat. Und man kann von kleinen Überraschungen, die man jeden Tag hat, bis richtig großen Aha-Erlebnissen alles Mögliche hier mitnehmen. Und das ist natürlich auch sehr, ja, das ist einfach Leben. Es ist einfach, ja, es ist einfach toll. Ja, wir sind jetzt eine Stunde schon dabei. Ich denke mal, das reicht auch für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und falls ihr wieder reinschauen wollt, nächste Woche gibt es die nächste Folge live bei Twitter zwischen 20 Uhr und 22 Uhr deutsche Zeit. Und wenn Fragen sind, könnt ihr sie gerne stellen. Und ich werde versuchen, das zu beantworten. Mal schauen, ob wir nächste Woche wieder Gäste haben. Diese Woche war es ein bisschen ruhig. Es waren ein paar Leute da, aber gesagt hat jetzt keiner was. Wenn irgendwelche Themen interessant sind, einfach mal Bescheid sagen. Dann können wir uns auch den Themen explizit annehmen. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ciao.